Willkommen zum Metropol Monday. Hi Melanie.
Hi Lea.
Schön, dass ich hier sein darf bei euch. Und ab jetzt ist Montag der wichtigste Tag der Woche. Denn in den kommenden Wochen stellen wir euch jeden Montag einen der Fahrer des Wheel Sports Metropol Racing Teams vor.
Wir starten heute mit jemandem, der nicht nur Fahrer ist, sondern auch Gründer, Teamchef der Truppe sowie baldiger Papa. Mein Freund Hannes Walter.
Ja, schönen guten Abend.
Hallo Hannes.
Hi.
Schön, dass du hier bist, beziehungsweise ich bei euch sein darf. Wie geht's dir denn heute?
Ja, mir geht's bestens. Ja.
Sehr schön. Hast du heute schon auf dem Rad gesessen?
Heute tatsächlich noch nicht. Ich war ein bisschen aufgeregt hier vor der Podcast-Aufzeichnung. Nee, Spaß beiseite. Ich habe heute einfach Ruhetag und war heute einfach noch nicht auf dem Rad. Und ist auch mal ganz schön, einen Tag ohne Rad zu verbringen. Man glaubt's nicht, aber es ist so.
Das gibt's.
Ja, das gibt's tatsächlich, ja.
Erzähl doch mal unseren Hörern ein bisschen was zu dir. Also wer bist du und wie bist du eigentlich zum Radsport gekommen?
Mhm. Ich bin auf jeden Fall der, der dafür verantwortlich ist, dass ihr hier erstmal sitzt.
Nämlich, das stimmt.
Dass ihr jetzt hier verpflichtet seid, unsere Fahrer vorzustellen vom Wheel Sports Metropol Racing. Ich bin zum Radsport gekommen, wie wahrscheinlich viele, die jetzt Rennrad fahren, Radrennen fahren, wie auch immer. Ursprünglich kam das aus der Familie. Mein Onkel ist zu DDR-Zeiten, ich komme aus Sachsen-Anhalt ursprünglich, ist der Radrennen gefahren. Und dieses eine Rad, was er da hatte als Jugendfahrer, das stand bei ihm lange im Schuppen. Und ich bin halt als, ich weiß es nicht, 13-Jähriger, 14-Jähriger immer an diesem Schuppen vorbei und habe immer dieses Rad gesehen, habe aber auch nie was gesagt, dass das Rad da drin steht, habe es aber immer schon gesehen und wollte es eigentlich haben. Habe ich auch nicht getraut zu sagen, dass ich dieses Rad haben will. Hatte noch nie ein Rennrad. Und klar, ich kannte wie viele innerhalb der Zeit die Tour de France. Habe die Tour de France am Fernsehen verbracht und viele Sommertage vor dem Bildschirm verbracht in der Zeit, wo Team Telekom sehr erfolgreich in Deutschland gefahren ist. Ja, und ich wollte immer so ein Rad haben und irgendwann hat er, glaube ich, dann gemerkt, dass ich von dem Rad sehr angefixt war. Und
du mit großen Augen davor gestanden hast.
Genau, und habe es mir trotzdem nicht getraut, das zu sagen. Und dann irgendwann hat er es mal rausgeholt und hat mir das gezeigt und gefragt, ob ich es nicht haben will.
Was hat er denn erzählt über seine Radkarriere? Oder hast du da schon Feuer gefangen?
Gute Frage. Ich denke, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Also er war ja selber Jugendlicher, als er dort gefahren ist, aber er hat natürlich da sehr euphorisch von erzählt und ich konnte es mir selber natürlich nicht vorstellen, weil ich habe zur damaligen Zeit auch Fußball gespielt, auch leistungsorientiert und von daher war das eher so ein Hobby für mich. Und wie gesagt, dann hat er mir das Rad geschenkt. Ich habe dann versucht, dieses Rad wieder fit zu machen. Natürlich alte Technikteile waren nicht da und war ein Riesenakt da, die Schlauchreifen zu bekommen noch für diese Felgenbreite und so weiter. Aber wie gesagt, das Rad, damit fing es an und da wurde ich so ein bisschen infiziert. Also gar nicht so über die Sportart, sondern eher über das Sportgerät und dann natürlich über die Übertragung aus dem Fernsehen. So kam, glaube ich, der Weg zum Radsport bei mir.
Hast du das Rad noch?
Das Rad ist im Keller.
Ich wollte gerade sagen, es steht in unserem Keller, tatsächlich.
Ja. Sehr cool. Ja. Cool. Okay. Was begeistert dich denn so am Radsport?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil es super vielseitig ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Natürlich ist eine Art Leidenschaft, würde ich schon sagen, dass man so viel Zeit oder so viel Zeit, so viel Trainingszeit auf dem Rad verbringt. Und ich sage immer, ich wüsste nicht, ob ich so viel Zeit auf dem Rad verbringen würde, wenn ich keine Rennen fahren würde. Also ich glaube, das, was mich am Radsport fasziniert, ist eigentlich das Rennenfahren und gar nicht mal so das reine Radfahren, sondern wirklich sonntags oder auch an anderen Tagen unter der Woche zum Rennen zu gehen und an der Startlinie zu stehen, das ist eigentlich das, was mich fasziniert. Weil, und da komme ich wieder zurück zur Kindheit, das ja wahrscheinlich auch die Basis ist, wie ich den Radsport kennengelernt habe, nämlich über die TV-Übertragung im Fernsehen und halt Radrennen und nicht einfach mit dem Rad durch die Gegend fahren. Habe ich als Kind auch wenig gemacht. Also wenn ich irgendwas gemacht habe neben meinem Fußballtraining, dann bestand mein Radtraining darin, dass ich einfach schnell gefahren bin und schon nach 15, 20 Kilometern eigentlich nicht mehr konnte. So habe ich dann mit 13...
Immer leistungsorientiert. Yeah, immer schön auf Leistung.
Aber ich habe nie darüber nachgedacht, lange mit dem Rad zu fahren, sondern ich habe eigentlich gedacht, was ich machen muss, ist schnell fahren. Aber richtig drüber nachgedacht, als 13, 14-Jähriger habe ich da nicht drüber. Ja.
Das ist aber ein guter Anfang. Genau, guter Anfang.
Wie viele Trainingsstunden verbringst du denn so auf dem Fahrrad?
Das ist natürlich je nach Saisonphase unterschiedlich. Ich würde einfach sagen, im Schnitt zwischen 10 Minimum und 15 Stunden. Das ist sowas, was ich schaffen kann. Im Trainingslager ist es natürlich ein bisschen mehr. Oder wenn ich Ferien habe, also ich bin Lehrer, dann wäre es natürlich in den Ferien, habe ich natürlich mehr Zeit, um das Training zu strukturieren. Aber der Fokus ist natürlich auf dem Wochenende. Und unter der Woche versuche ich natürlich trotzdem viermal auf dem Rad zu sitzen, 3 bis 4 Mal auf jeden Fall. Und natürlich noch Athletiktraining noch dazu, so dass man dann unter der Woche, gerade in den Wintermonaten, habe ich halt nicht die Möglichkeit, am Tag zu trainieren. Deswegen passiert das halt abends oder kurz vor Abend ins Dunkle rein. Oder halt, wenn es ganz schlimm läuft, muss ich halt auf die Rolle. Ne?
Ja. Cool. Kannst du uns denn mal einen Einblick geben, was denn so dein Lieblingsrennen ist oder das Außergewöhnlichste, an dem du teilgenommen hast?
Lieblingsrennen ist natürlich das, wo ich vorne bin. Passiert nicht ganz so oft. Aber sag mal so andersrum. Ein Rennen, woran ich immer denke oder was ich im Kopf habe, sind eigentlich zwei Rennen. Also das erste ist ein Rennen, wo ich sehr viel emotional auch mit verbinde, weil ich da auch meinen aktuellen Trainer kennengelernt habe. Und zwar war das ein Rennen in Israel. Das war im Januar 2019, müsste das gewesen sein. Und da habe ich halt eine Woche Training in Israel verbracht oder eine Woche in Israel verbracht und dort trainiert und auch noch an einem Rennen teilgenommen. Wie ich da drauf gekommen bin, kann ich jetzt auch gar nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall wollte ich halt nicht nach Mallorca oder wollte nicht irgendwo trainieren, wo man vielleicht schon öfter war, sondern ich wollte irgendwas anderes machen und ich wollte einfach im Januar auch schon mal Rennen fahren, was vielleicht auch kein Crossrennen ist. Und ja, irgendwie über Recherche habe ich mitbekommen, dass in Israel Rennen ist. Ja, und dann habe ich gedacht, warum nicht nach Israel
fahren? Ist ja auch naheliegend. Fliegst du nach Israel, fährst ein Rennen.
Ja, genau. Und ja, und ach so, der Ursprung war wahrscheinlich auch, dass ich, die Israel Cycling Academy, heißt jetzt Israel Startup Nation, die waren da so in ihren ersten Jahren, wo sie in die World Tour, in eine World Tour Lizenz gezogen haben. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn da ein World Tour Team ist, dann muss ja da eine Radkultur sein. Und dann war halt der Weg für mich irgendwie klar, dass ich dann über Silvester nach Tel Aviv fliege. Habe dann eine Woche da in Tel Aviv verbracht und habe vorher ein Amateurteam angeschrieben, ob ich mit denen trainieren könnte, weil ich habe gesehen, die waren sehr präsent auf Instagram. Und so kam dann auch der Kontakt zu meinem jetzigen Trainer, der dort dieses Team auch geleitet hat. Und ja, und so habe ich ihn gefragt, wie ist es denn möglich, Rennen zu fahren? Das wurde dann erstmal abgeklärt, geht es überhaupt, dass ich da als mit einer Elite-Lizenz aus Deutschland fahren kann. War aber kein Problem, weil wir auch eine ganz normale UCI-Lizenz haben. Und dann ging es dann da zum Rennenfahren nach Israel. Und es war eine krasse Erfahrung, ja, weil das ich habe da was erwartet, oder andersrum, meine Erwartungshaltung wurden ja auf der einen Seite erfüllt, auf der anderen Seite habe ich was vorgefunden, was ich auch nicht erwartet hatte. Also ich habe dort eine Struktur vorgefunden, die verhältnismäßig professionell war, auch im Elitebereich. Also die Teams dort, die dort waren, auch die Amateurteams, die haben da versucht, wirklich alles aus sich rauszuholen, sehr performanceorientiert, auch auf den Rennen. Das war alles digital. Im Vergleich zu Deutschland, was so ein bisschen manchmal noch die Amateurin jedenfalls im Dornröschenschlaf ist, war es dort auf einmal ein ganz anderes Ambiente auf dem Rennen, sage ich mal. Nicht vom Niveau her, war es ungefähr so wie hier in Deutschland. Dadurch, dass natürlich die Israel Cycling Academy mit ihrem Development Team da war, war natürlich auch Niveau im Rennen und es hat echt Spaß gemacht. Ja.
Erzähl nochmal zu deinem Aufenthalt in Tel Aviv selber. Wie hast du da trainiert? Wo bist du da gefahren? Und wie lief das Rennen so selber ab? Also ich stelle mir das schon allein von der Kulisse her einfach ganz, ganz anders vor.
Das war so ein bisschen der Punkt Erwartungshaltung. die da irgendwo nicht erfüllt wurde. Ich habe gedacht, ich werde da meine ganz normalen Trainingskilometer runterspulen, wie ich das auf einem Trainingslager in Mallorca auch gemacht habe und fahre am Samstag rennen. Das war natürlich nicht ganz so einfach. Also die erste Hürde war schon, dass dieses Team, die White City Racing heißt das Team, die haben halt einfach morgens um 6 haben die trainiert. Das habe ich erstmal nicht verstanden. Also erstmal habe ich gedacht, okay, warum trainiere ich nicht nach der Arbeit? Sondern die haben halt vor der Arbeit trainiert. Okay, konnte ich auch noch irgendwo nachvollziehen. Aber halt 6 Uhr morgens war schon hart. Ging aber irgendwie. War ja nicht ohne Grund dort. Und wenn man schon so weit fliegt.
Alles ja Urlaub.
Ja,
genau.
Dann sollte man das natürlich auch nutzen. Ja, und dann habe ich das einfach gemacht. Und dann sind wir da in dem Park trainieren gefahren. Das war auch ganz interessant. Also eher so in einem riesen Park. Den Namen habe ich leider schon wieder vergessen. Mit Bike Lanes, mit Gegenverkehr und so weiter, haben die dort trainiert. Der war relativ leer, deswegen konnte man dort trainieren. Sind dort Intervalle gefahren morgens, 1,5 Stunden und haben so Rennsimulationen gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt 2 Stunden trainiert habe, kann ich ja noch 3, 4 auf dem Rad sitzen. War ja quasi auch Vorbereitungsphase. Und dann haben die schon gesagt, naja, mal gucken, ob das so funktioniert. Wo willst du denn hinfahren? Ja, in die Richtung ist schwierig, in die Richtung ist schwierig und da Richtung Süden ist auch schlecht. Da dachte ich mir, okay, alles klar. Und dann haben wir gesagt, ja, du fährst einfach die Straße runter. Und dann habe ich gesagt, na, das ist doch eine Autobahn. Ja, ja, genau.
Und, oh ja, die Geschichte erinnert mich.
Ja, und es gab halt einfach nur aus der Stadt raus, waren das halt einfach Autobahnen. Und die trainieren dann teilweise aus der Stadt raus, trainieren die halt auf dem Standstreifen am Ende des Tages, wenn man es genau nimmt, bis man halt in Gebiete kommt, die etwas nicht so dicht besiedelt sind. Also eher im Süden. Der Süden ist ein besseres Trainingsgebiet als rund um Tel Aviv oder der Norden. Aber da war wohl der Weg nach draußen auch schwierig. Deswegen habe ich mich halt dann nach Süden durchgeschlagen. Und womit ich auch nicht gerechnet habe, ist, ich habe schön neue Reifen aufgezogen gehabt. Und das größte Problem war aber, dass die Straßen natürlich nicht so sauber waren, wie ich es erwartet hatte. Sauber in Bezug auf, es lag halt Glas auf dem Standstreifen, alles mögliche, Rollsplit. Also ich habe noch nie eine Trainingsfahrt gehabt, wo ich 3-mal einen Platten hatte. Und ich hatte auch keinen.
Bei einer Ausfahrt.
Genau. Also, ich hatte auch kein Material mehr dabei. Ich bin dann zwar an diesem Tag dann noch, das war der erste Trainingstag, den ich dort war, ich bin auch 200 Kilometer gefahren an dem Tag. Aber das war so ein bisschen das, was ich auch vorhatte. Aber das habe ich nicht erwartet, dass ich da auf einmal solche Bedingungen hatte und bin am Ende, die letzten 30 Kilometer, bin ich auf der Felge nach Hause gefahren, schon ein bisschen auch mit Wut im Bauch und bin dann trotzdem noch, glaube ich, in Trainingstempo mit auf der Felge nach Hause. Also
musstest du nicht auch ein Taxi nehmen zwischendrin?
Das war der Wutgrund, weil ich habe kein Taxi bekommen. Die haben mich nicht mitgenommen mit dem Rad.
Ja,
und schön. Deswegen bin ich dann mit 30 auf der Autobahn nach Hause. Ja, das war mein Israel-Erlebnis. Mhm. Ja.
Aber Autobahn dann auch mit normalem Verkehr so nebendran? Oder nicht befahrene Autobahn?
Nee, befahrene Autobahn. Sie waren zweispuriger Autobahn. Also die sind da ganz normal 100 gefahren. Also 100 war, glaube ich, Richtgeschwindigkeit oder Maximalgeschwindigkeit oder 120 so. Ja, es war auf jeden Fall spannend.
Abenteuer.
Und,
Radfahren am Limit.
Ja, deswegen bleibt mir das irgendwie immer im Gedanken, also oder im Gedächtnis, dieses Rennen in Israel, beziehungsweise diese Woche in Israel. Und wie gesagt, nach dem ersten Trainingstag habe ich mir eigentlich schon gedacht, was machst du hier eigentlich? Ja? Wieso bist du nicht irgendwo auf Mallorca und trainierst einfach im Januar dort? Und als ich dann aber am Rennen wieder teilgenommen hatte, wusste ich wieder, warum ich es mache. Und ich habe mich dann irgendwie dann arrangiert mit der Situation, habe das Training dann eher qualitativer gestaltet und bin gar nicht so viele Kilometer gefahren. Aber wie gesagt, habe da nette Leute kennengelernt und da sind wir beim nächsten Punkt, was macht das Radfahren so ein Stück weit aus? Für mich geht es nicht nur darum, einfach nur den Sport zu betreiben, sondern das ist genau auch das, also andere Länder kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen. Und man wird auf jeden Fall, man erdet ein bisschen mehr, wenn man auf einmal mit dem Fahrrad alleine irgendwo ist und nicht genau weiß, in welche Richtung geht es denn gerade. Und dann hat man aber immer wieder diese Leute, die dann auch auf dem Rad unterwegs sind, die alle gleich ticken und die nämlich das Gleiche wollen, nämlich Rennen fahren. Und habe ich sehr viele nette Leute kennengelernt und auch noch viele Bekanntschaften auch Richtung Israel. Und wie gesagt, der Dror Hadadi ist immer noch mein Trainer und mit dem bin ich auch immer noch täglich in Kontakt durch das Training, was er mir halt gestaltet. Ja.
Schön, cool. Bleibende Connections. Du hattest noch ein zweites Rennen erwähnt. Oder eine zweite Besonderheit?
Mhm. Ja, das, genau. Das war das Rennen in Dänemark. Es war ein Mehrtagesrennen, also war über 4 Etappen ging das. Und das war dieses Jahr während der Corona-Zeit und es war so mein Jahreshighlight. Also nicht nur, dass wir da einen schönen Urlaub verbracht haben noch danach. Also wir haben noch eine Woche dort, Woche Urlaub dran gehängt und da habe ich auch noch trainieren können dort. Nee, es war auch ein super schönes Rennen in Randers, die Randers Bike Week. Und das Glück, was ich ein Stück weit hatte, das ist eigentlich ein Amateurrennen. Und das Glück, was man natürlich hatte, ich weiß noch nicht, ob ich das im Nachhinein als Glück bezeichnen sollte, aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung, war, dass halt auch PKT-Teams da waren. Das heißt, für diejenigen, die die Kategorien nicht ganz so was sagen, also quasi zweite Kategorie Profi, also die Kategorie unter der World Tour mit dem UNO-X Cycling-Team, waren halt PKT-Teams am Start und halt KT-Teams aus Dänemark, Norwegen und ich meine auch aus Schweden. Und das war natürlich ein super Niveau. Ne? Das einzige Problem war, dass sie dieses Starterfeld von 250 Fahrern dann geteilt haben, weil es halt aufgrund der Corona-Regelung Dinge halt verschoben waren. Und ja.
Aber das heißt quasi, wenn ich kurz unterbrechen darf, du hattest eh schon wenige bis kaum Rennen dieses Jahr. Richtig. Und dann hast du dich drauf gefreut, in Rennen zu starten mit Leuten, die auf jeden Fall sehr hohe Chancen haben zu gewinnen.
Ja, das ist wohl wahr. Und was natürlich schön ist, es hat natürlich mit dem Zeitfahren angefangen. Oder die erste Etappe war ein Zeitfahren. Und ja, so irgendwie hat man dann, egal wie gut man sich fühlt oder wie gut man sich vorbereitet hat, irgendwie hat man immer so im Hinterkopf, irgendwie kann ich dann doch versuchen, da relativ weit vorne reinzufahren. Und dann guckt man natürlich auf die Startliste und sieht da, wer damit alles am Start ist. Dann weiß man, dass man da auf jeden Fall...
Trotz super Supporter am Rand. Ja. Genau. Ja, das war's, hat du, nicht, ne? Ausgereicht. Ja. Genau, ja. Hat nicht ausgereicht.
Nee, und das ist aber schön. Wie gesagt, das macht den Sport auch aus, dass man sich mit allen messen kann. Also, dass die Grenzen fließender sind. Das heißt, sagen wir es mal andersrum, mit einem Bundesliga-Profi im Fußball spielst du nicht mal eben ein Spiel miteinander ja, oder gegeneinander oder wie auch immer man das nennt. Und das macht natürlich den Radsport auch aus. Das heißt, du kannst natürlich sehr viel erreichen, wenn du das willst, wenn du bereit bist, halt zu trainieren und wenn du natürlich das nötige Talent mitbringst. Und das musste ich halt auch verstehen, dass Talent natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Radsport ist und dass du irgendwann so viel trainieren kannst, wie du willst. Du hast irgendwann deine Grenze. Und was aber schön ist, du kannst die richtig ausreizen, ne? Und so, dass du quasi mit solchen Fahrern auch mal am Start stehen kannst. Ja.
Mhm, cool. Schön. Was jetzt unsere Hörer brennend interessiert, ist natürlich, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Wheelsports Metropole Racing zu gründen und was ist deine Vision dahinter?
Die Frage, wie ich dazu gekommen bin, lässt sich gar nicht so einfach beantworten, weil es, glaube ich, eher ein Prozess war. Also so von meiner Zeit, in der ich angefangen habe, beim Endsport Mannheim zu fahren und eher den aus der Vereinsperspektive das erlebt habe, bis hin dazu, dass ich halt irgendwann mal selber in einem Team gefahren bin, im Handke Brunnenbau Cycling Team in den letzten 2 Jahren. Konnte ich mir halt ein Bild von der Sportart machen und bin halt relativ spät eingestiegen. Das heißt, ich bin erst nach dem U23-Bereich eingestiegen. Dadurch, dass ich halt im Fußball eher durch Verletzungen geglänzt. Das ist sehr schön ausgedrückt, weil mir das Wort auch gerade gefehlt hat. Durch Verletzungen habe ich geglänzt. Und dann brauchte ich halt irgendwie, und dann kam ich wieder zu diesem Punkt, dass ich immer schon leidenschaftlich Rad gefahren bin. Ja, dann hat sich das Ganze so entwickelt, dass ich erstmal in dieses Sportart rein musste und wie gesagt, mir diese Strukturen erstmal angucken musste und ja, immer die Teams gesehen habe. Ne? Also ich war auf den Rennen, habe die Teams gesehen, habe witzigerweise auch dann irgendwann Kontakt zu Dominik Merseburg aufgebaut. Also Merse, den wird wahrscheinlich jetzt jeder, der im Amateurrennsport in der Eliteblase unterwegs ist, der wird den Merse kennen. Durch den bin ich dann mit Erdinger Alkoholfrei ins Trainingslager gefahren und ja, habe mal so ein paar Insights bekommen, was es eigentlich bedeutet, halt in einem Team zu fahren und was man auch dafür tun muss, um in so einem Team zu fahren. Das hat mich beeindruckt. Und dann war das mein Ziel, definitiv auch in so einem Team zu fahren. Und das war quasi meine Motivation. Und ja, irgendwann habe ich den Weg halt dann selbst mal geschafft in ein Team und war aber insgesamt schon im Radsport, habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass die dass man einfach aus der Sportart noch viel mehr rausholen kann. Ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, der Radsport befindet sich in Deutschland in so einem Dornröschenschlaf. Und ja, gerade so durch meine Reisen nach Israel, dann nach Dänemark oder auch wenn man nach Frankreich rüberfährt, da hat der Sport einfach nochmal eine andere Wertigkeit. Das merkt man, wie die Teams auftreten. Und ja, und dann habe ich, wie gesagt, einen Sebastian Frey, einen Freund von mir und auch einen Mentor am Ende des Tages, der mich auf den Rennen beraten hat, der gefühlt jede Kurve kennt bei den Rennen, die ich gefahren bin. Und der hat mir natürlich immer wichtige Tipps gegeben und wir haben bei unseren berühmten Mittagessen philosophiert, was man denn, wie man den Radsport denn wieder
nach vorne bringen kann.
Aber nee, also alles so ein bisschen, es ist ein Prozess gewesen, viel drüber nachgedacht und dann kam es halt zu der Situation, dass ich halt mit Fahrern aus meinem ehemaligen Team uns überlegt haben, okay, lass uns doch einfach ein eigenes Team machen. Und dann kam der Frank Dressler ins Spiel, der Inhaber von Wheelsports, ehemaliger Radprofi auch gewesen, viel im Ausland gefahren, in Luxemburg, in Belgien. Und ja, Frank ist halt ein cooler Typ einfach. Und wenn man zu dem kommt und sagt, dass man da eine Idee hat und es hat was mit Radsport zu tun, dann hört er auf jeden Fall einmal mehr zu. Und so kam das, dass wir da eine Basis jetzt uns schaffen konnten durch Wheelsports. Da bin ich auch sehr dankbar. Und ja, haben jetzt die ersten Schritte gemacht, dass wir jetzt ein Team von 9 Fahrern haben, was, wenn mir das jemand gesagt hätte, ich sofort unterschrieben hätte vor vielleicht 3, 4, 5 Monaten, dass das Team auch mit den Fahrern, die jetzt am Start sind, wie schon angesprochen, Dominik Merseburg, dass ich da mit diesen Fahrern jetzt in die Saison starten kann, bin ich einfach nur froh, ja.
Und wie kommt man dazu, im Corona-Jahr, sag ich mal, alle Rennen oder viele Rennen sind ausgefallen, also warum jetzt?
Mhm. Gute Frage. Warum jetzt? Ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen wahnsinnig, jetzt ein Team zu gründen, aber ich glaube, es ist eher genau die richtige Zeit, um ein Team zu gründen, weil die Idee, und so habe ich auch Merse für die Idee gewinnen können, um zusammen den Weg zu gehen, ist eigentlich die, dass wir jungen Sportlern eine Perspektive geben wollen. Also dass wir gerade den U23-Fahrern, für die gerade eine große Lücke entstanden ist, dass wir denen eine Plattform geben wollen, auf der sie sich weiterentwickeln können. Und das ist auch so ein bisschen der Ansatz des Teams, dass wir nicht sagen, okay, wir treffen uns einfach sonntags eine Runde zum Radfahren oder sonntags eine Runde zum Rennfahren, sondern da ist schon mehr dahinter. Also wir versuchen da schon auch an uns zu arbeiten, jeder an sich. Wir versuchen, Strukturen zu schaffen, die man runtergebrochen auf den Amateursport aus dem Profisport vielleicht kennt und suchen uns dann halt, wie gesagt, und deswegen kann ich nämlich gar nicht so genau sagen, wie man, ich sage, okay, ich habe jetzt so einen Betrag Geld und mache jetzt ein Team, so ist es nämlich nicht, sondern unsere Idee ist halt eher, okay, wir suchen uns die Leute, die uns irgendwo unterstützen wollen und machen aus vielen Puzzleteilen ein Bild. Und so ist momentan unser Ansatz. Und wir haben aber auch relativ schnell gemerkt, dass es auch schwierig ist, diese Verantwortung natürlich zu tragen, um ein U23-Team zu machen, da ich ja quasi der Schizophrene im Team bin. Und,
was meinst du damit? Das musst du mal ausführen.
Sowohl die Rolle des Teamchefs, wo ich das Wort gar nicht so mag, und des Rennfahrers auch noch innehabe. Mhm. Und dann musste ich mir natürlich auch genau überlegen. Ich hätte natürlich auch sagen können, okay, ich mache ein reines U23-Team, aber die Verantwortung zu übernehmen für 10 U23-Fahrer oder für 9, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und so haben wir sind wir jetzt so in das Jahr gegangen und haben uns erstmal 2 U23er rausgesucht, beziehungsweise für uns gewinnen können, sagen wir es mal so. Wir haben jetzt mit vielen U23ern auch gesprochen. Und haben natürlich auch gemerkt, wo es gerade brennt. Das heißt, viele Teams, auch viele KT-Teams, haben aktuell keine Plätze für Fahrer. Und ja, deswegen wollen wir halt eine Plattform sein und hoffen, dass wir von Jahr zu Jahr immer mehr U23er in das Team integrieren können, um denen halt den möglichen Sprung vielleicht sogar in den KT-Bereich oder wer weiß, wo es noch hingehen kann, zu ermöglichen. Und das ist so unser Ziel, was wir uns gesetzt haben mit den Partnern und Sponsoren und Merse als Road Captain natürlich auch noch. Ja.
Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Vision und vielleicht ohne zu viel vorwegzunehmen, Du hast gesagt, ihr habt jetzt ein paar U23-Fahrer und ohne jetzt zu tief schon das Team hier zu disclosen, aber wie würdest du so die Mischung beschreiben eures Teams?
Das war die Basis meines Konzepts. Also ich sage immer, ich habe immer irgendwo ein Konzept in der Tasche, also eigentlich im Tablet, aber irgendwo kann ich immer für jede Möglichkeit habe ich irgendwo ein Konzept parat. So. Und die Ursprungsidee war eine ganz andere. Die Ursprungsidee war quasi ein Mischteam zu machen aus Cyclocross und Straßenteam. Und das hat sich halt durch Merse so ein bisschen relativiert. Und dann war die Idee nochmal ein bisschen ausgereift, zu sagen, okay, wir fokussieren uns nur auf die Straße. Das ist jetzt keine Innovation, das macht jedes Straßenteam, deswegen heißt es auch Straßenteam. Aber die Idee war halt, dass wir eine Mischung schaffen, die an der Spitze erfahrene Fahrer haben, die möglichst im KT-Bereich auch schon mal Erfahrung gesammelt haben, wie Merse zum Beispiel, und aber eine Basis von ambitionierten Elite-Fahrern zu haben, wie zum Beispiel Robin Fischer. David Büschler haben wir noch mit, den man in dieser Elite-Szene auch noch kennt. Und halt soliden Fahrern wie zum Beispiel Jakob Gottschalk, Matthias Lauer, der Saarlandmeister letztes Jahr geworden ist. Und natürlich unsere Jungen mit Niklas Böhme und Julian Meyers. Also jetzt habe ich eigentlich schon das komplette Roster einmal runtergebetet. Aber das ist ja okay. Das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man weiß, wer steckt eigentlich dahinter. Und die Idee ist natürlich, dass man eine Basis hat, die solide ist und dass man eine Spitze hat, die ein Stück weit auch die Fahrer an die Hand nehmen kann, denen ein bisschen was zeigen kann. Und kürzlich verpflichten konnten wir noch Henrik Hamm, der auch KT-Erfahrung hatte. Und das ist natürlich, dass ich jetzt zwei Fahrer im Team habe, die mal KT-Erfahrung haben. Das bin ich sehr zufrieden, dass es so geklappt hat und dass die den Weg mit uns zusammen gehen wollen. Und ich hoffe, dass wir gerade den Jungen da eine Möglichkeit bieten, um sich weiterzuentwickeln. Und natürlich, und das, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wir wollen da sonntags hinkommen und wollen im Rennen natürlich auch Spaß haben. Ne? Das ist natürlich, das darf man nicht vergessen. Auch wenn wir da ein bisschen arbeiten wollen und was draus machen wollen, ich glaube, der Spaß darf nicht zu kurz kommen.
Schön. Hört sich eine schöne Mischung an.
Ja, sehr coole Vision. Du hast von einem Prozess gesprochen. Wie lange hat es denn gedauert jetzt von der, sag ich mal, Finalisierung der Idee bis hin zu dem Team, das jetzt da ist, das besteht?
Na, die Idee, die, wie gesagt, die habe ich immer schon länger im Kopf gehabt. Habe bei meinem alten Rennteam bei Hartke Brunnenbau auch immer schon ein bisschen was im Hintergrund mitgemacht. Und war da immer schon offen für Dinge zu machen. Und deswegen war das gar nicht für mich so neu, diese Rolle einzunehmen, Dinge zu organisieren, eine Basis zu schaffen. Aber ich würde sagen, naja, seit August ist es wohl so richtig final mit der Idee, die jetzt steht sozusagen. Ne? Vorher hatte ich ja immer noch so die Überlegung, wo geht's hin? Gehen wir einen ganz neuen Weg? Gehen wir vielleicht den Weg zwischen Cyclocross und Straße in Verbindung oder sind wir ein reines Straßenteam und diese Idee des Teams, was jetzt steht, was ich gerade eben beschrieben habe, die ist so ungefähr so seit August und seitdem, und Melanie würde es bestätigen, sitze ich jeden Tag eigentlich am Telefon und mache irgendwas dafür nebenher, also so die freien Minuten, die ich habe, die neben Training, neben Arbeit, die nutze ich natürlich auch für solche Geschichten, ja. Also das Telefon ist gerade ein ständiger Begleiter. Hoffe mir manchmal, dass es ein bisschen ruhiger wird. Und ich denke, es wird auch ein bisschen ruhiger, was so diese ganzen Parallelentscheidungsprozesse angeht, wenn die Strukturen geschaffen sind. Aber momentan ist der Tag lang.
Intensiv, hört sich intensiv an. Ja. So, jetzt läute ich hier nochmal die Callback-Glocke. Du hattest vorhin von dem Team gesprochen und wie wichtig dir dieser Teamgedanke auch ist. Welche Superheldenrolle nimmst du denn im Team, innerhalb des Teams und während des Rennens wahr?
Superheldenrolle? Das ist eine Frage, bin ich jetzt natürlich echt ein bisschen überrascht auch.
Surprise!
Da muss ich erst gucken, welchen Superhelden ich eigentlich kenne. Na, irgendein Universal-Superheld auf jeden Fall, weil ich irgendwie von allem so ein bisschen mache. Aber und ich glaube, ich bin auch gefühlt eher im Hintergrund aktiv. Was gibt es denn für Superhelden, die universal sind und vielleicht vielleicht so, Spider-Man sieht man ja immer nicht, ne? Also der ist ja da und der
spinnt. Vielleicht Robin von und der, Batman und Robin. Ja, genau. Helfende Kraft.
Aber ich finde den Spider-Man ganz gut, weil der spinnt ja überall seine Fäden und ich strecke ja überall so meine Fäden aus und versuche da jeden zu akquirieren, der uns irgendwie weiterhelfen kann, der Lust hat, mit uns zu arbeiten und nervt jeden damit, uns irgendwie zu unterstützen, versucht denn da irgendwelche Ideen von mir zu schicken, irgendwelche Links, wo unser Teamportfolio drin ist und so weiter und so fort. Und es macht mir auch Spaß. Also ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende habe ich mit Krischer Janoschke telefoniert, weil er möglicherweise einer unserer Ansätze im Team sein können, der Performance-Orientierung und der Entwicklung, die wir da geben wollen, nämlich im Bereich der Aerodynamik. Ist jetzt keine Neuigkeit im Radsport, dass man verhältnismäßig aerodynamisch sein muss, um schnell zu sein. Aber ich glaube, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ist halt ganz wichtig. Und Krischer Janoschke ist halt ein Ex-World-Tour-Fahrer, der sich das auch zur Leidenschaft gemacht hat und auch in dem Bereich sehr aktiv ist und Testungen auf der Bahn macht. Und da merke ich halt immer wieder, wie viel Spaß mir das halt auch macht, dass ich auf einmal mit Leuten wie im Krischer einfach telefoniere und mit dem darüber philosophiere, welches Laufrad vorne ein bisschen schneller ist als ein anderes. Und
ein Traum.
Die wichtigen Dinge des Lebens eben.
Ja, und vorher kann ich ihm halt aus dem Fernsehen. Ne? Also das ist schon sehr interessant. Deswegen finde ich Spider-Man mit den Fäden, der hier überall hingesponnen wird, finde ich eigentlich ganz gut. Ja.
Dann spinn mal dein Netz weiter. Wir drücken dir dabei auf jeden Fall alle Daumen.
Ja.
Wir kommen auch langsam zum Ende unserer Folge 1. Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch sagen möchtest, bevor wir abschließen? Irgendwas, was wir vergessen haben zu fragen? Irgendwas, was du gerne noch sagen würdest?
Das ist eine gute Frage. Wie oft habe ich eigentlich schon gesagt, dass es eine gute Frage ist?
Wir stellen nur gute Fragen.
Eben.
Und wie oft darf man eigentlich M in einem Podcast sagen? Aber,
so oft du willst.
Ja, ich muss natürlich mich, das sind immer so schöne Momente, wo man sich, glaube ich, auch mal bei seinen Liebsten bedanken kann, bei seiner Familie bedanken kann, die den Spaß hier auch mitmachen müssen mit mir. Ob ich mal wieder irgendwie Weihnachten zum zweiten Weihnachtsfeiertag kurz nach dem Entenessen los muss, weil ich unbedingt aufs Rad will.
Schatz, ja, in 4 Stunden bist du wieder da. Ich weiß, es werden 5.
Ja, ich glaube, das ist einfach die Zeit, auch mal einmal Danke zu sagen für den Support, den ich hier bekomme, weil ohne Familie wäre das halt auch nicht möglich. Und ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich eigentlich aus Sachsen-Anhalt komme. Das heißt, meine Eltern sehen mich dadurch natürlich auch nicht so oft und sind aber auch immer an der Strecke, wenn es möglich ist.
Jedes Rennen vor Ort,
genau,
Supporter-Team, ist klar.
Oder Melanie fährt auch schon mal 200 auf der linken Spur, um pünktlich zum Rennen zu kommen, weil wir vorher im Stau standen.
Ich hack halt eben die Startnummer schnell hinten an den Rücken, halb ins Fleisch und schiebt ihn los.
Ja. Also das sind so Momente, da kann man einfach nur Danke sagen und dass man das so aushält mit so einem Verrückten. Aber ja, das wäre so noch das, was ich zum Ende noch sagen könnte.
Sehr gerne.
Sehr schöne Worte zum Ende.
Hannes, als Ausblick für unsere Hörer, auf wen dürfen wir uns nächste Woche freuen?
Ja, ich würde sagen, machen wir mit jemandem weiter, wo vielleicht schon ein Superheld im Namen steckt, nämlich dem Road Captain. Ob er der Captain America ist, da müsst ihr jetzt selber schauen, ob das so ist. Aber Dominik Merseburg wird nächste Woche im Podcast sein und dürft euch schon mal drauf freuen. Und wer möchte, kann auch die ein oder andere Hörerfrage bei uns auf die Instagram-Seite schicken. Und dann können wir Merse einfach ihr könnt die Frage Merse dann natürlich stellen.
Mhm. Super. Schön, dass ihr am Metropol Monday mit Lea und Melanie dabei wart. Wenn ihr wissen wollt, wer Dominik Merseburg ist, schaltet nächste Woche wieder ein.
Tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.